Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 18.
Erziehung.
Erziehung, ein total wichtiges Thema, wenn man Kinder hat, aber viele machen sich keine richtigen Gedanken darüber, oder?
Ja, es gibt Menschen, die machen sich total viele Gedanken darüber, informieren sich in Ratgebern, unterhalten sich ganz viel über Erziehung, gucken dazu alle möglichen YouTubes, Anweisungen zu bestimmten Erziehungsthemen, und es gibt Menschen, die machen sich einfach gar keine Gedanken, die machen das einfach alles so quasi aus dem Moment heraus, kriegen Kinder, machen sich keine Gedanken darüber, dass man einen Erziehungsauftrag hat als Eltern und gucken einfach, was so auf sie zukommt.
Neulich bin ich gefragt worden von einer Mutter, was denn wohl die beste Erziehung sei. Und da konnte ich nur darauf antworten, was ich immer antworte, dass es darauf keine Antwort gibt. Weil das hängt sowohl von den Eltern als auch von den Kindern ab, was die ideale Erziehung ist oder der ideale Erziehungsstil.
Genau, also nicht für jeden passt der gleiche Erziehungsstil, weil Kinder werden schon mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Ressourcen geboren. Und viele Kinder brauchen eben auch unterschiedliche Dinge. Und da muss man tatsächlich den Erziehungsstil dann anpassen an das, was gebraucht wird.
Ich sage ja auch immer gerne, dass Erziehungsberechtigter oder Berechtigte aus meiner Sicht das falsche Wort ist. Erziehungsverpflichtete finde ich viel geeigneter, um zu beschreiben, worum es eigentlich geht. Eigentlich sind die Eltern doch zur Erziehung ihrer Kinder verpflichtet. Im Sinne der Kinder, im Sinne der Gesellschaft oder nicht?
Total. Also ganz häufig wird aber eben dieser Erziehungsauftrag gar nicht wahrgenommen, und dann müssen sich eben Erzieher in den Kitas quasi darum kümmern oder auch Lehrer darum kümmern. Und vieles ist natürlich dann schon deutlich schwieriger zu handeln. Also das wäre viel einfacher, wenn die Eltern das zu Hause gleich von Anfang an machen würden. Aber
was ja die meisten machen.
Genau.
Aber nicht zu erziehen, also laissez-faire, ist das denn ja wohl.
Genau, das ist zwar auch ein Erziehungsstil.
Ist also auch ein Erziehungsstil und ist auch eine Entscheidung. Also auch nicht erziehen ist ein Erziehungsstil.
Genau, kann man machen. Wurde auch eine ganze Weile lang komplett gemacht, ne? Also so die Hippie-Zeit.
Nicht komplett, also es haben viele gemacht, viele aber auch nicht.
Ja, okay, genau.
Also die meisten nicht.
Das, was man so liest, ist schon diese Generation, ne? Dass viele in dieser Generation sehr laissez-faire aufgewachsen sind und sich nicht an Regeln halten mussten, einfach machen konnten, was sie wollten, irgendwie auch teilweise so ein bisschen durchgedreht sind.
Also ich bin als Teil dieser Generation ja aufgewachsen. Also da gab es schon auch jede Menge Erziehung. Es gab immer mal wieder Menschen, die laissez-faire erzogen wurden.
Okay.
Aber es war kein weit verbreiteter Erziehungsstil.
Okay, das liest man dann so ein bisschen anders. Also ich habe halt gedacht, aus der Zeit entstandene Menschen sind tatsächlich eher laissez-faire erzogen und eher so ein bisschen freier, wilder, weniger regelbewusst.
Also damals gab es noch sehr viel häufiger den autoritären Erziehungsstil. Der autoritäre Erziehungsstil, der geht es ja tatsächlich darum, dass 100% und uneingeschränkter Respekt vor den Eltern geübt wird. Und wenn irgendwas passiert, geht das bis zur körperlichen Züchtigung als Erziehungsmaßnahme dafür, dass irgendetwas nicht so passiert war, wie die Erziehungsberechtigten, die Eltern, das wollten.
Okay. Und dann wurde einfach geschlagen.
Da wurde geschlagen. Mit allen möglichen Gegenständen, mit der Hand. Also die Ohrfeige war eher noch das Leichtere.
In den Schulen wurde ja früher auch noch geschlagen.
Genau, zu meiner Zeit schon nicht mehr.
Ach so, okay. Ich dachte, da wurde noch geschlagen.
Nein, also das wurde zu meiner Zeit schon kritisch gesehen. Aber insgesamt war das Thema Schlagen unkritisch. Die Prügelstrafe wurde in den Schulen ja 1973 abgeschafft. Aber was schätzt du, wann die Prügelstrafe zu Hause abgeschafft wurde?
80er Jahre.
Das denkt man so, ne? Weil da war es schon eigentlich Common Sense, dass man nicht mehr prügelt. Aber der Bundestag hat das erst 2000 beschlossen.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja erst ganz vor kurzem gewesen.
Genau. Also mit der Abschaffung der Prügelstrafe in den Schulen, ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich abgeschafft wurde oder ob es nur untersagt war. Ich glaube, es wurde zum Teil sogar noch geduldet. Ich weiß noch von Elternabenden, wo die Eltern diskutiert haben in irgendwelchen Parallelklassen, weil einem Lehrer die Hand ausgerutscht ist. Was ich ja im Nachhinein sogar verstehen kann, wenn die Lehrer, Lehrerinnen das gewohnt waren über Jahrzehnte und dann plötzlich durften sie es nicht mehr, das ist vielen sicherlich nicht leicht gefallen.
Ja, vor allem gerade wahrscheinlich den Älteren. Vorher hatte ja jeder Lehrer irgendwie einen Stock auf dem Tisch zu liegen. Also die Erzählungen meiner Eltern waren noch, also es gab immer diesen Rohrstock, der vorne auf dem Tisch lag. Vor dem hatten alle Kinder dann totale Angst. Und wenn irgendwas passiert ist, was irgendwie doof war oder Kinder irgendwas gemacht haben, was sie nicht machen sollten, dann musste man die Hände ausstrecken und dann hat man so Schläge auf die Hände bekommen.
Oh ja, das gab es bei uns ja nicht mehr. Aber ich hatte ja schon vorher in einem anderen Podcast erzählt von dem Fiberglasstock, der dann auf den Tisch geschlagen wurde. Also sowas gab es. Da haben dann die Lehrer, es waren vor allem Lehrer, wenn ich so richtig überlege.
Auch gerade sagen Lehrerinnen, weiß ich nicht, wie viele prügelnde Lehrerinnen es gab.
Aber die haben dann den Stock genommen und weil sie wahrscheinlich keine Schülerinnen und Schüler mehr prügeln durften, damit auf den Tisch eingeprügelt.
Ja, vor Wut wahrscheinlich.
Bis dahin war. Ja. Genau, also letztendlich ist ja dieses Thema Prügeln auch immer ein Thema der persönlichen Hilflosigkeit.
Genau, auch schreien, ne?
Ja, wenn Dinge einem zu viel werden, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß, dann.
Genau, Hilflosigkeit halt, genau, dann wird's lauter.
Das kann aber auch lauter werden, weil es insgesamt einfach laut ist. Also wenn man mit mehreren Jungs unterwegs ist, kann es schon sehr, sehr laut werden und dann hören die einen gar nicht mehr.
Ja.
Dann kann es schon mal laut werden.
Genau, dann muss man dann noch lauter sein, damit die einen überhaupt hören.
Ja, welche Erziehungsstile gibt es denn überhaupt? Was sind so die großen Richtungen?
Ja, die großen Richtungen sind einmal das Laissez-faire, was du schon gesagt hattest. Also quasi das, lass die Kinder machen, was sie wollen. Dann gibt es das Autoritäre, das ist eben dieses bedingungsloser Gehorsam, auch im Zweifel durchsetzen mit körperlichen Strafen und den autoritativen Erziehungsstil, der so die Mitte bildet.
Ich würde auch meinen Erziehungsstil als autoritativ bezeichnen. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich mit 5 Jungs unterwegs bin.
Genau, die brauchen Ansagen, die brauchen Regeln und die brauchen auch Struktur. Ne? Also es gibt Kinder, die deutlich mehr quasi von innen heraus diese Fähigkeiten schon haben.
Ja, wobei ich sagen muss, die Ältesten werden ja nicht mehr erzogen, sondern die sind längst raus. Da gibt's keine Erziehung mehr.
Was würdest du denn sagen, bis zu welchem Alter kann man noch gut erziehen?
Ja, ich habe mal zu einem Elternpaar, das zu mir gekommen war, weil es große Probleme mit ihrem 16-jährigen Sohn hatte, gesagt, das mit 16, das war schon über 16, fast 17, jetzt braucht man nicht mehr großartig anzufangen mit der Erziehung, wenn man das vorher laissez-faire betrachtet hat, weil das ist alles gelaufen. Es gibt noch ein Jahr im elterlichen Haushalt und dann ist das Kind jederzeit in der Lage, alles Mögliche anders zu machen und da lohnt es nicht mehr, noch mit Erziehung anzufangen.
Weil es dann eher Konflikte gibt, ne? Also das Kind fühlt oder der Jugendliche fühlt sich ja dann nicht gut dabei, quasi zum ersten Mal in seinem Leben richtig bevormundet zu werden. Das fühlt sich ja dann bevormundet an und nicht irgendwie als wohlwollende Geste der Eltern. Und dann ist es natürlich negativ, ne? Dann streitet man sich im Zweifel, es gibt Konflikte und es treibt eher den Jugendlichen noch weiter weg von den Eltern, als dass es ihn irgendwie näher rantreibt.
Genau. Also natürlich muss es Auseinandersetzungen geben. Das ist auch meine Einstellung zum Thema Erziehung, dass die Kinder einen Anspruch haben auf Auseinandersetzung, auf Reflexion ihres Verhaltens. Wenn ich das aber 16 Jahre lang eher reduziert betrieben habe, dann brauche ich nicht mehr in dieser Art und Weise damit anzufangen, sondern dann muss ich schauen, dass ich auf die demokratische Ebene gehe und die Dinge diskutiere. Also Auseinandersetzung muss natürlich auch weiterhin sein. Einfach laufen lassen ist der falsche Ansatz. Es ist wichtig, dass man sich auseinandersetzt und die Konflikte miteinander auflöst.
Genau, und eben immer schaut, wo steht derjenige, ne? Also immer im Gespräch sein und gucken, wo steht mein Kind gerade, weil manchmal braucht es vielleicht gar nicht viel Diskussionen, weil das Kind gerade total gut unterwegs ist und einfach nur immer mal jemanden braucht, der liebevoll und zugewandt da ist. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man viel Zuwendung und Diskussion braucht. Also einfach auch nicht rüberwischen, was man selber denkt, sondern quasi den anderen spüren, ne? Das Kind spüren und gucken, okay, wo sind gerade die Bedürfnisse, wo sind gerade die Dinge, die vielleicht irgendwie wichtig sind. Und es gibt auch wirklich im Leben von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen Phasen, da brauchen die gar nicht so viel elterliche Zuwendung. Und da reicht es vielleicht ab und zu einfach auch mal den Jugendlichen oder die Jugendliche in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich bin da, wenn irgendwas ist, kommst du. Aber ich freue mich, dass du deine Sachen einfach gut hinkriegst gerade.
Ja gut, also in dem Fall der Eltern, von denen ich gesprochen habe, war der Sohn wirklich auf Abwägen. Und da ging es schon darum, die Konflikte zu lösen.
Ja, das ist ja was anderes, ne? Genau. Dann braucht er ja sozusagen.
Der Sohn hat das nicht so gesehen, dass er da irgendwas jetzt braucht. Aber es war wichtig, dass die Eltern eingreifen. Hm. So. Und das haben die dann auch gemacht. Das war auch wichtig. Aber wichtig ist dann eben auch, in geeigneter Art und Weise einzugreifen. Also wenn ich jetzt vorher wenig reguliert habe, brauche ich mit 16 nicht anzufangen, Regulatorien aufzustellen, sondern dann muss ich mit demokratischen Mitteln versuchen, das Thema zu lösen.
Hm, klar. Macht total Sinn, ne? Kannst du nicht dann auf einmal anfangen, so, jetzt führen wir ein paar Regeln ein und fangen auf einmal an, quasi wie mit einem Grundschüler zu sprechen. Das funktioniert natürlich nicht.
Ein beliebter Erziehungsratgeber, der inzwischen verstorben ist, war ja Jasper Juhl. Und Juhl hat ja den Begriff der Gleichwürdigkeit geprägt. Den finde ich auch sehr schön, den Begriff. Ich glaube nicht, dass er immer so richtig verstanden wird. Jasper Juhl hat gesagt, dass die Kinder zwar gleichwürdig sind, aber nicht gleichwertig. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Eltern, wenn man das auf die Wertigkeit betrachtet, dass die Eltern das Leben gestalten für die Kinder mit, viel mehr Handlungsmacht haben, als ein Kind haben kann. Immer. Das heißt, selbst wenn ich laissez-faire erziehe, ist es so, dass ich als Eltern immer noch die vollständige Handlungsmacht habe und das Kind nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Ortswechsel vornehmen möchte, dann hat das Kind keine Möglichkeit, das nicht mitzumachen.
Genau.
Und zu betrachten, dass das Kind aber trotzdem gleichwürdig ist, das heißt, das Kind mitzunehmen, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen, ist das einzig probate Mittel, um überhaupt in einem guten Kontakt zu sein, die Verbindung zu haben.
Was ein bisschen schade ist, ist, dass das häufig falsch verstanden wird, dass viele diese Ratgeber lesen, sehr wertvoll finden. Ich finde die auch sehr wertvoll, weil viele gute Ideen drin sind. Dann aber gedacht wird, dass man quasi Erziehung auf Augenhöhe so versteht, dass man alles gemeinschaftlich bespricht. Das geht natürlich nicht, ne? Also man kann jetzt nicht mit seinen 5, 6 Jahre alten Kindern sprechen, was man irgendwie plant oder welche Struktur man braucht oder was auch immer, ne? Also man kann sie einbeziehen. Aber den Rahmen muss man natürlich setzen. Ne? Also man kann zum Beispiel, wenn man ein Kind fragt, möchtest du heute zum Abendbrot Essen A oder B essen? Das ist eine kindgerechte Entscheidung. Aber zu sagen, so du darfst heute entscheiden, was es zum Abendbrot gibt und das grundsätzlich, das ist etwas schwierig.
Ja, wenn Kinder etwas entscheiden müssen, dann können sie nicht mehr das Kind sein Leben. Dann erleben sie eine Form von Erwachsenendasein.
Und es überfordert total, ne? Weil die haben natürlich auch nicht die Voraussicht, was es dann für Konsequenzen haben könnte. Also wenn man jeden Abend dann zum Beispiel Eierkuchen mit Nutella isst, ist vielleicht 1, 2 Mal ganz nett. Man kann dann irgendwie nicht so gut einschlafen, aber so jeden Abend hätte natürlich Folgen, die schwierig wären, ne? Also für die Zähne, für den Schlaf, für alles Mögliche. Also nur an so einem kleinen Beispiel mal erklärt, ne? Das ist tatsächlich total schwierig. Und dann gibt es Kinder, die sind von sich aus sehr strukturiert oder vielleicht auch sehr bewusst im Umgang mit vielen Dingen, aber das sind ganz wenige Kinder. Häufig vor allem Mädchen im jüngeren Alter hat man es viel mit Jungs zu tun, ist auch viel Testosteron im Spiel und dann wird natürlich viel rumgepost, gemacht. Also wir mit unseren Jungs, ich würde mir das natürlich auch wünschen, dass man immer alles nett und freundlich besprechen kann und die Jungs sich an alles halten, was man denen sagt und sich an die Regeln halten und dass alles kooperativ ist. Aber manchmal geht das einfach gar nicht. Also manchmal sind die wirklich so laut, wenn die so viel Testosteron gerade haben, dass man gar keine Chance hat, irgendwas zu sagen. Man sagt was und es wird einfach wirklich komplett überhört.
Ja, ist so.
Und dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als laut zu werden. Ich finde das selber total blöd, aber man hat gar keine Chance, irgendwie durchzukommen, wenn man dann nicht irgendwie lauter wird. Natürlich fühlt sich das nicht gut an für einen selber als Erwachsenen.
Ist auch anstrengend.
Ist anstrengend. Und wenn ich dann manchmal von anderen Eltern höre, ja, ich kann mit meinen Kindern alles super gut besprechen und es klappt alles total toll und total entspannt und ich muss irgendwie nie laut werden, dann bin ich immer ganz neidisch, weil ich denke so, boah, so würde ich mir das auch wünschen. Aber das funktioniert halt nicht mit jedem Kind. Und vor allem, wenn man so bestimmte Dynamiken, auch mehrere Kinder zu Hause hat, mit einem Kind ist es vielleicht auch noch anders, aber mehrere Kinder mit keinem großen Altersabstand zu Hause zu haben, ist, glaube ich, spielt auch nochmal eine Rolle. Und das eigene Temperament spielt eine Rolle. Und dann muss man eben schauen, wie man das anpasst. Also wie man dann Erziehungsstil quasi aus jedem Erziehungsstil vielleicht ein paar Punkte nimmt und schaut, was passt für meine Kinder am besten und was funktioniert für mich und meine Kinder am besten. Womit kann ich gut leben? Womit kommen meine Kinder klar? Und wie merke ich, wie funktioniert das Zusammenleben einfach gut? Ne? Also das ist ja so, finde ich, das Ziel, dass man ein schönes Zusammenleben hat, einen schönen Alltag hat, in dem man nicht die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hat, es ist permanent nur Theater. Theater, es ist permanent nur irgendwie Drama angesagt oder es ist permanent nur irgendwie Isolation angesagt. Ne? Also das finde ich halt schade, wenn man sich für eine Familie entschieden hat, dann finde ich, es ist schön, wenn man einfach ein schönes familiäres Miteinander hat.
Ja, Gemeinschaft leben kann. Das ist ja auch das, wonach sich Menschen generell sehen, Gemeinschaft zu leben.
Genau. Und Kinder ja auch, ne? Kinder genießen das ja total. Also auch die Kleinigkeiten, die man im Alltag miteinander genießt, das müssen meistens ja gar nicht irgendwelche großartigen Sachen sein, ne? Das können irgendwie schöne Frühstücksgespräche sein oder Vorlesemomente oder was auch immer, ne? Also das können irgendwie kleine Momente sein, die man miteinander genießt und die aber auch nur dann klappen, wenn man quasi grundsätzlich einen guten Rahmen hat, ne? Wenn man nämlich keinen Rahmen für irgendwas hat und das Kind die ganze Zeit quasi durch sein Verhalten zum Beispiel nach Aufmerksamkeit hiebert, dann ist man die ganze Zeit hinten dran und kann eigentlich auch den ganzen Alltag nicht genießen, weil man die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, irgendwie zu schauen, wie man dem gerecht wird, dass das Kind die ganze Zeit so nach Aufmerksamkeit hiebert.
Was für mich eine ganz wichtige Grundlage ist, ist einfach Liebe. Liebe als Grundlage zu haben, ist für mich das Wesentlichste überhaupt. Das bedeutet, dass ich die liebevolle Verbindung zu meinen Kindern unter allen Umständen behalten will. Und manchmal ist es so, dass wir natürlich aneinander geraten und große Konflikte austragen. Das gehört einfach dazu. In der Entwicklung des Menschen gehört es dazu, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen und dafür Lösungen zu finden. Da ist die Familie auch ein ideales Umfeld, um das zu lernen. Menschen haben in der Regel ein deutlich anstrengenderes Leben vor sich, wenn sie in der Familie nicht gelernt haben, wie man Konflikte lösen kann. Und eine wichtige Grundlage für die Lösung von Konflikten ist, dass die Beteiligten sich jederzeit sicher sein können in der Familie, dass es nicht die Liebe betrifft, sondern wirklich nur die Sache, um die gerade dieser Konflikt dreht.
Genau, dass man weiß, wenn der Konflikt vorbei ist, kann ich wieder ganz normal auf Mama oder Papa zugehen, werde in den Arm genommen und es ist alles wieder gut. Man bespricht es vielleicht nochmal kurz und dann ist es alles wieder aufgelöst.
Genau, diese emotionale, liebevolle Stabilität ist das, was Menschen brauchen. Insbesondere, wenn sie heranwachsen, dann bildet das sogenannte Urvertrauen, dass alles immer wieder gut werden kann.
Genau, und dafür ist es auch wichtig, dass es Konflikte gibt. Ne? Wenn man einen Erziehungsstil pflegen möchte, wo es keine Konflikte gibt, weil man das Kind einfach alles machen lässt, was es will, dann gibt es eben auch diese Auseinandersetzung nicht und es gibt die Konflikte nicht und damit eben auch nicht die Möglichkeit, sich mit diesen Konfliktlösemöglichkeiten auseinanderzusetzen.
Genau.
Es ist natürlich schön im Alltag mit den Kindern, wenn man das Gefühl hat, man hat eigentlich gar keine Konflikte, aber das Problem ist, dass die Kinder das dann woanders lernen müssen. Ne? Die müssen das dann in der Kita oder in der Schule lernen und da gibt es eben Menschen, die nicht bedingungslos lieben oder das Kind bedingungslos in ihr Herz schließen, sondern da fallen die Konflikte dann deutlich anders aus. Und das ist natürlich schwierig, weil dann lernen die Kinder, okay, es gibt nur diese Möglichkeit, Konflikte so zu lösen. Ich werde dann vor die Tür geschickt oder werde abgestraft oder was auch immer und bin dann frustriert, bin genervt.
Das kann auch mal sinnvoll sein, ein Kind vor die Tür zu schicken.
Total, aber wenn das die einzigen Lernerfahrungen sind mit Konflikten, dass man weggeschickt wird oder dass man in der Schule dann zum Beispiel von den Eltern abgeholt werden muss oder was auch immer. Also ich halte das nicht für sinnvoll, wenn das die Konfliktlösefähigkeiten sind.
Ja, die Frage ist ja, wenn jemand vor die Tür geschickt wird, warum das passiert. Also wenn das die Strafe ist, vor die Tür geschickt zu werden, dann ist es natürlich richtig. Wenn klar ist, dass man sich separiert für einen Moment, um runterzukommen, die sogenannte stille Ecke, um die Reize, die man aufgenommen hat und die einen zur Überreizung gebracht haben, als Kind zu reduzieren, um dann wieder gelassener zu werden und dann wieder gut in die Runde zurückkommen zu können, in die Gemeinschaft zurückkommen zu können. Das macht ja totalen Sinn.
Genau, im sicheren Rahmen der Familie macht das Sinn. Aber stell dir das mal in der Schule vor. Du bist in der ersten Klasse und wirst irgendwie jede dritte Unterrichtsstunde vor die Tür gestellt. Und es wird die Tür zugemacht und du darfst dann da stehen. Früher wurden die Kinder in die Ecke gestellt und mussten die Ecke angucken. Daran kann ich mich sogar noch erinnern.
Ich auch, das war normal.
Genau, aber das fühlte sich nicht gut an. Und dann ist schon schön, wenn man als Kind schon Erfahrung zu Hause gesammelt hat, wie das auch gehen könnte mit Konflikten. Und dass man dann das nicht quasi nur als einzige Lernerfahrung hat. Das meinte ich.
Ja, das ist eh klar. Ja, das ist so.
Und genauso mit Auseinandersetzung, ne? Also wenn die Eltern sich nicht mit einem auseinandersetzen und man dann nur die Möglichkeit hat, mit Erziehern oder Lehrern sich auseinanderzusetzen als erwachsene Bezugsperson, dann kann man Glück haben, dass man Menschen hat, die liebevoll und zugewandt sind. Aber man kann da auch Pech haben und dann macht man da keine schönen Erfahrungen und dann ist man eigentlich total frustriert. Und auf jeden Fall hat man dann keine guten Fähigkeiten, sich selbst zu regulieren.
Ich glaube ja auch, dass es das überhaupt nicht gibt, Menschen ohne Konflikte. Gerade wenn ich Kinder betrachte, und ich habe ja sehr viel auch mit Kindern zu tun, die Kinder haben alle Konflikte und die wollen diese Konflikte auch austragen. Die wollen lernen, wie ich idealerweise Konflikte austrage, wo Grenzen sind in der Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen werden können. Und das muss man ja lernen als junger Mensch. Wenn ich jetzt aber in der Familie Konflikte konsequent unterbinde, dann gebe ich meinem Kind ja das Gefühl, dass es Konflikte nicht haben darf, dass etwas falsch mit dem Kind ist. Eric Byrne hat in seiner Transaktionsanalyse das ganz schön beschrieben, dass Kinder, die häufig in das sogenannte angepasste Kind-Ich gedrückt werden von den Eltern, schnell Störungen, also psychische Störungen entwickeln, weil das eben dauerhaft ungesund ist, immer wieder ein liebes, angepasstes Kind zu sein. Wobei zum angepassten Kind ich auch das trotzige Kind gehört. Also das ist dann quasi in so eine passiv-aggressive, angepasste Kind-Ich-Situation kommt. Und das finde ich total wichtig, dass Kinder regelmäßig sich auch entfalten können und so genommen werden, wie sie sind, nach Möglichkeit immer, um daraus wiederum eine Handlungsweise zu entwickeln, individuell, in der sie es lernen, mit Konflikten, schwierigen Situationen oder auch tollen Situationen super umzugehen.
Genau, und das ist als Erwachsener auch eine wichtige Fähigkeit, dass man vernünftig mit Konflikten umgehen kann. Wenn man das als Kind gut gelernt hat, kann man das dann als Erwachsener auch gut. Dann kann man gut in Beziehungen Konflikte auflösen, man kann gut im Arbeitsumfeld Konflikte auflösen und man hat dann keine Angst vor Konflikten. Und man kann eben auch so sein, wie man ist. Also man muss sich dann nicht die ganze Zeit verstellen oder bestimmte Bedürfnisse unterdrücken, damit man quasi angepasst ist und keine Konflikte hervorgerufen werden, was super anstrengend ist, sondern dann gibt es ein vernünftiges Miteinander und eine vernünftige Auseinandersetzungsebene.
Genau. Was Eric Byrne noch so beschrieben hat, ist das sogenannte natürliche Kind-Ich. Im natürlichen Kind-Ich spielt der Mensch und ist vollständig in einem Spielflow. Das geht so weit, dass Verantwortungsfähigkeit komplett unterdrückt ist. Und das ist ja eigentlich der Zustand, den wir besonders lieben, wenn wir unsere Kinder beobachten, wie sie spielen. Wenn sie so sehr im Spiel versunken sind, dass sie gar nichts mehr mitbekommen, was um sie herum gerade so passiert.
Genau, das ist total schön, ne? Wenn Kinder einfach so in dem Moment sind und da so aufgehen. Ich finde es auch total schön, wenn man das sieht.
Ja, das natürliche Kind-Ich betreffend habe ich so ein Reel neulich gesehen, so ein kleines Filmchen auf Instagram, dass so ein Vater erzählte, dass seine Kinder ja oftmals so außer Rand und Band sind. Da denke ich natürlich sofort an das natürliche Kind-Ich und die Kinder sind voll im Spiel und natürlich total verantwortungslos und dann auch entsprechend laut und überreizen die gesamte Umgebung. Und so war auch dieser Vater überreizt und erzählte davon, dass er den Hinweis von einem Freund bekommen hat, in so einem Moment soll er doch einfach mal daran denken, wie es jetzt wäre, wenn er jetzt gerade den letzten Moment seines Lebens mit den Kindern hätte. Und danach wäre es vorbei. Ob er dann immer noch so wütend auf die Kinder wäre. Und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe, weil ja, natürlich ist es so, wenn wir so total überreizt sind, fühlt sich ja das Leben ganz anders an, als wenn mir klar ist, das ist jetzt mein letzter Atemzug. Aber in dem Moment, wo man so überreizt ist, die Kinder einmal besonders ins Herz zu schließen, weil sie gerade so im Flow sind und sie vielleicht auch einfach mal in den Arm zu nehmen, kann tatsächlich ein Mittel der Wahl sein.
Und den Moment einfach zu genießen, ne?
Den Moment zu genießen, dass es ja auch Spaß macht. Du findest es ja auch manchmal ein bisschen anstrengend, wenn ich gar kein Problem damit habe, dass die Kinder so laut sind. Manchmal habe ich ein Problem damit.
Ja, manchmal ist es auch andersrum, ne?
Genau. Und dieser Moment, wenn ich dann eigentlich super mitlachen kann und mit Spaß habe, wie die Kinder gerade so drauf sind, das zu genießen, ist einfach auch toll.
Genau, einfach das Miteinander zu genießen und immer mal mehr den Fokus darauf zu haben, dass es einfach auch schöne Momente sind, auch die, die sich gerade nicht so schön anfühlen, aber es sind vielleicht innige Momente, die man mit den Kindern hat.
Und die auch verbinden. Das ist Liebe.
Genau. Und das bleibt.
Genau. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht Erziehung machen muss. Einen Rahmen zu kreieren, in dem das möglich ist. Dass Kinder eben in der Lage sind, komplett Kind sein zu dürfen und nicht jetzt irgendwelche Teile des Rahmens mitbestimmen müssen. Insbesondere, wenn sie noch ganz jung sind. Je älter sie werden, umso mehr Rahmen bestimmen sie natürlich mit. Das gehört dazu, damit sie eben lernen, mit dieser Anforderung, Rahmen zu bestimmen, auch umzugehen.
Ja. Das macht total Sinn.
Das bedeutet zum Beispiel, einer der wichtigen Teile, die wir heute haben, Medienkonsum gehört auch zum Rahmen. Total wichtiger Rahmen.
Genau, aber auch sowas wie Essen, Schlafen, diese ganzen Basics sind Rahmen, ne?
Und wenn ich diesen Rahmen nicht vernünftig gestalte, als Erziehungsverpflichteter, wie ich so immer gerne sage, dann habe ich eben eine Form von Verwahrlosung, die in der Erziehung quasi entsteht.
Genau. Früher ist man da bei diesem Begriff quasi Verwahrlosung davon ausgegangen, dass es nur die Kinder sind, die durchlöcherte Klamotten anhaben, nicht genug zu essen mithaben und irgendwie ungepflegt aussehen. Heutzutage ist es eher die Wohlstandsvernachlässigung. Das sind dann die Kinder, mit denen sich nicht auseinandergesetzt wird, die eher in ihrem Zimmer vor sich hin gammeln, die zwar teure Sachen anhaben, auch genug zu essen haben und in der Regel auch genug Geld haben, aber die einfach quasi emotional vernachlässigt werden,
genau,
weil sich kein Mensch um sie kümmert.
Diese Vernachlässigung spielt in allen Gesellschaftsbereichen eine große Rolle.
Genau.
Also die Eltern, von denen ich vorhin gesprochen habe, haben eigentlich über viele Jahre ihr Kind vernachlässigt. Und dann kam es zu einer Entwicklung, die sie dann selber nicht mehr nachvollziehen konnten, wo sie gesagt haben, aber mein Kind hat es doch so gut. Das aber ist nicht alleine entscheidend, wie objektiv gut es ein Kind gerade hat, weil wenn ein Kind eine bestimmte Umgebung jeden Tag vorfindet, dann ist es total normal. Das wird nicht mehr hinterfragt. Das wird erst sehr viel später, wenn ein höherer Reifegrad im Denken eingetreten ist, wird hinterfragt, was denn diese Grundlagen, die das Kind so genießt, denn überhaupt ausmachen.
Und das ist eben nicht nur Materielles, ne?
Genau, das ist weit mehr als Materielles. Vor allem die liebevolle Verbindung und die Auseinandersetzung, die das Kind erfahren hat, ist das, was dann entscheidend ist.
Genau, aber Erziehung ist eben auch was anstrengend ist, ne? Also das darf man nicht vergessen. Erziehung ist eben richtige Erziehungsarbeit auch teilweise. Und wenn man sagt, ja, das Eltern machen das instinktiv schon alles gut und richtig und man soll einfach seinem Gefühl vertrauen, stimmt das in 80% der Fällen tatsächlich, aber in 20% der Fällen stimmt das eben leider nicht. Man macht auch instinktiv manchmal wirklich Fehler oder viele Dinge wirklich nicht optimal.
Nicht unbedingt instinktiv, sondern unüberlegt, weil man nicht drüber nachdenkt.
Genau, weil man es instinktiv macht. Also man macht das quasi aus dem Gefühl heraus und ohne drüber nachzudenken. Und so funktionieren einige Sachen ganz gut. Also wenn man sagt, ja, vertrau doch deinem mütterlichen Instinkt, ist das schon nicht so schlecht. Aber manchmal macht man es instinktiv auch einfach komplett falsch.
Ja, ich hatte vor vielen Jahren, also schon wirklich eine ganze Zeit her, eine Diskussion mit einem Vater, der mir von seinen zwei Söhnen erzählte. Und das war total spannend, weil der hat viele tolle Sachen gemacht mit den Kindern und hat viel Zeit gehabt für die Kinder. Und die Kinder waren dann schon groß. Und ein Sohn hatte eine Freundin, die die ganze Familie gespalten hat. Und er hatte nun gar keinen Einfluss mehr darauf. Plötzlich war sein Sohn, zu dem er früher eine gute Verbindung hatte, plötzlich familiär abwesend und hat mich gefragt, was kann ich denn da machen? Mir ist überhaupt nichts eingefallen, was er da hätte machen können. Ich habe ihm einfach nur gesagt, so etwas passiert und das hat nicht mehr was mit der Erziehung zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass Menschen manchmal die falsche Umgebung wählen, vielleicht um etwas Besonderes zu lernen. Und das Einzige ist, was ein Vater machen kann, wenn es zu sowas kommt, zu warten. Geduldig zu warten, bis der Sohn zur Einsicht findet. Und vielleicht passiert das auch nie.
Auch ein bisschen traurig.
Das fühlt sich vielleicht für manche traurig an, aber für mich ist das auch ein Stück der Erziehungsarbeit, loszulassen. Zu sagen, okay, das ist ein selbstständiger Mensch und wenn dieser selbstständige Mensch nun andere Prioritäten hat, dann ist das eben so.
Das ist für viele Eltern ja auch nochmal ein Riesenschritt, ne? Wenn die Kinder dann erwachsen werden, anfangen auszuziehen. Das höre ich jetzt auch gerade so im Umfeld einfach, weil viele jetzt Kinder haben, die so 18, 19 sind, wo es dann daran geht, so, wo studiere ich denn, wohin könnte ich jetzt gehen, dass das für Eltern auch nochmal eine riesen Herausforderung ist, wenn die Kinder auf einmal ausziehen. Wenn das dann heißt, okay, jetzt sind diese ganzen Jahre des Miteinanders vorbei und jetzt geht es wirklich um das Loslassen, ne? Dieses einerseits Loslassen der ganzen Gewohnheiten, die man aufgebaut hat in diesen ganzen vielen Jahren und natürlich auch irgendwie um das Loslassen des Kindes, weil es jetzt selbstständig wird. Das ist für viele, vor allem, ich glaube auch für Mütter tatsächlich super schwierig und nochmal ein richtig anstrengender Prozess, auf den man sich dann auch nochmal einlassen muss, ne? Nach diesen ganzen anstrengenden Dingen wie Pubertät und und wie die ganze Schulzeit. Und dann auf einmal sind sie erwachsen, es wird alles entspannter und dann muss man sie loslassen.
Genau. Und ganz wichtig ist aus meiner Sicht die Einstellung, dass das Kind einem nichts schuldet. Das Kind ist da, weil es in diese Welt gebracht wurde und es ist einem nicht schuldig. Nicht schuldig für das, was es mitbekommen hat, sondern vielleicht möchte das Kind, und das ist in den allermeisten Fällen ja so, die Verbindung, vielleicht aber auch nicht mehr. Vielleicht hat es dann auch irgendwann genug, weil es irgendwie anderweitig unterwegs ist. Es ist einem nicht schuldig.
Total, ne? Es gehört einem nicht und es ist einem nichts schuldig. Aber schön ist es natürlich trotzdem, wenn man Kontakt hält zu dem Kind. Ne? Das wird erstmal weniger werden und in der Regel wird es ja wieder mehr, wenn Kinder dann selber Kinder kriegen. Ne? Also das ist so, dass man dann nochmal wieder eher den Bezug zu der eigenen Familie sucht, einfach auch um Hilfe mit den Kindern zu haben, um diesen Großelternbezug zu haben und sich dann nochmal neu einzutunen. Aber wenn man zwischendurch schafft, vielleicht ab und zu mit dem Kind zu telefonieren oder sich ab und zu treffen, das ist natürlich schon schön und ich glaube, das ist auch der Wunsch jedes Elternteils, was eine liebevolle, schöne Zeit mit dem Kind hatte, dass das nicht auf einmal schlagartig komplett abbricht, sondern dass man zumindest noch weiß, was macht das Kind gerade, geht es ihm gut, geht es ihr gut und einfach noch so ein bisschen Teil hat am Leben. Ne? Das ist, glaube ich, so der Wunsch, den man so in sich drin hat.
Ja, der Wunsch ist natürlich da, ist klar, nur einen Anspruch hat man nicht drauf.
Nein, natürlich, einen Anspruch hast du leider ja nie. Also hast die ganze Zeit rein investiert in so ein Kind und sowohl emotional als auch finanziell als alles Mögliche auf allen möglichen Ebenen.
War ja deine Entscheidung als Mutter oder Vater?
War meine Entscheidung als Mutter oder als Vater und man hat sich das ja in der Regel auch gewünscht. Man ist dankbar dafür und man kann auch einfach dankbar sein für die viele schöne Zeit, die man miteinander hatte. Ne? Also genau. Man kann auch einfach sagen, man hat richtig viel schöne Zeit und ist auch gut.
Also ich zum Beispiel hatte mit meinen ältesten Kindern wahnsinnig viele schöne Jahre, an die ich mich besser erinnere, als die sich manchmal erinnern. Wenn ich mit denen drüber spreche, stelle ich fest, dass ja, super, ne? viel weniger Dinge in Erinnerung bleiben. Und das finde ich ja auch spannend. Das wurde ich auch letztens mal gefragt. Ein Vater, der gesagt hat, ja Mensch, ich kann mich gar nicht so erinnern, was bei mir früher in dem Alter so los war. Was denkst du denn? Bringt das überhaupt was, mit den Kindern so viel zu machen? Und ich sage dann immer, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das vergisst, ist sehr, sehr hoch. Das Gefühl, das es jetzt gibt, während man das macht, das wird bleiben. Und die Erinnerung hast du selbst.
Genau.
Warum darauf hoffen, dass man in Zukunft viele gute Zeiten miteinander verbringt, wenn man sie jetzt schon haben und dann später erinnern kann?
Ja, total, ne? So ist es. Im Zweifel hat man noch ein paar schöne Fotos aus dieser Zeit.
Genau. Das ist ja heute mit den Handys, wo man überall Fotos machen kann, noch sehr viel einfacher. Früher war das deutlich aufwendiger. Da musste man immer irgendwelche Fotoapparate Fotoapparate mit Filmen drin haben und mitschleppen.
Mhm.
Das war deutlich aufwendiger. Und da mussten die entwickelt werden und, und. Heute drückt man einmal kurz drauf und dann ist der Moment auch schon festgehalten. Auch wieder wichtig, dass man nicht alles fotografiert, weil dann geht es nur noch darum, durch eine Linse zu gucken und nicht mehr das Leben an sich zu fühlen.
Ja, aber das macht man ja häufig. Ne? Also man hat das Handy zwar in der Tasche und ja, ich versuche ja immer diese Momente auch in Fotos festzuhalten, weil ich das super schön finde, dann hinterher dass die Fotos auch mit den Kindern anzuschauen. Aber ganz oft ärgere ich mich hinterher und sage dann, oh Mist, jetzt habe ich genau den Moment nicht fotografiert und nicht festgehalten und wollte das aber eigentlich, weil ich dann den Moment so genossen habe und dann mich nicht mehr daran gedacht habe, dass ich ein Foto machen wollte. Aber ja, ich glaube, das ist beides. Also so die Mitte zu finden ist gut. Ne? Immer mal ein paar Fotos machen und trotzdem den Moment zu genießen und einfach in dem Moment zu sein und dankbar zu sein für den Moment, den man mit seiner Familie hat, das ist doch schon total schön.
Genau. Was ja auch noch eine große Rolle spielt, ist, dass man als Vater, als Mutter ein Vorbild ist. Ein gutes wie ein schlechtes. Und darüber muss man sich immer bewusst sein. Das ist auch ein wesentlicher Teil der Erziehung, dass man sich als Elternteil darüber bewusst ist, dass man auch gleichzeitig ein Rollenmodell für die Zukunft der Kinder ist.
Genau, also nicht nur das eigene Handeln bestimmt die Erziehung, sondern auch, wie man sich selbst verhält.
Genau, also immer mal wieder reflektieren, was mache ich eigentlich gerade, was lebe ich meinen Kindern gerade vor?
Genau, finde ich das gut, was ich ihnen vorlebe.
Ja, wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen inspirieren konnten, mal weiterzuschauen, was in eurer Erziehungsarbeit noch so eine Rolle spielen kann. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne da, teilt sie. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Themen habt, die wir in unserem Podcast besprechen sollten, immer her damit, per Sprachnachricht auf den Social-Media-Kanälen oder auch als Nachricht per Mail. Und wir freuen uns immer, von euch zu hören.
Bis bald.
Auf bald.